diese Berichte über diese detaillierten Berichte über diese Könige, die uns zeigen, wie du ein Gott bist, der die Geschichte im Voraus, im Detail kennt. Danke aber auch für die Lektionen, die wir lernen dürfen aus dem Danielbuch für unser Leben. Herr, bewahre uns davor, dass wir kompromissbereite Menschen werden, die mit dem weltlichen Frieden schließen und sich langsam abwenden von Gottes Wort. Bewahre uns davor, dass wir Menschen Gottes sind, die treu sind, wie die Söhne des Mattathias und andere, die festgehalten haben in einer schweren Zeit. Bitte hilf uns in der Betrachtung des Wortes. Amen.
Amen.
Kapitel 11, Vers 2. Nun will ich dir die Wahrheit kundtun. Siehe, noch drei Könige werden für Persien aufstehen. Diese drei Könige sind, der eine hieß Kambyses, der andere hieß Gautama und der dritte Darius der Erste. Und es heißt dann, dass ein vierter König reich werden wird, größeren Reichtum erlangen als alle. Und in seiner Stärke, in seinem Reichtum, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufbieten. Der vierte war Xerxes der Erste, auch genannt Ahasveros, der die Esther geheiratet hat. Also dieser Xerxes der Erste regierte 486 bis 465. Ihr könnt das auf dem Blatt sehen, das ihr habt, auf dem Blatt mit den persischen Königen. Die anderen werden übergangen, also es wird nicht jeder einzelne König erwähnt. Aber dieser Xerxes, der war stark, hat alles aufgeboten, was er konnte. Mit einer Armee von 2,5 Millionen Mann, die er aus 40 Nationen rekrutiert hatte, zog er gegen Griechenland in den Kampf, hat aber verloren. Bei der berühmten Seeschlacht von Salamis im Jahre 480. Salamis, eigentlich muss man sagen, nicht Salami. Salamis. Wurde seine Marine besiegt, und damit wurde Griechenland mehr und mehr ein wichtiger Faktor. Die Griechen wurden stärker und stärker. Und Vers 3 lesen wir, ein tapferer König wird aufstehen. Dieser tapfere König war Alexander von Makedonien. Der schuf dann ein neues Reich, ein Weltreich, hat die Perser besiegt. Das ist übrigens 150 Jahre nach Xerxes, das wird aber jetzt einfach übersprungen. Also es werden nicht alle, es ist ja nicht nur ein nahtloser Ablauf der Geschichte, den er hier bringt, sondern er will nur die wichtigen herausgreifen. Also Alexander, 150 Jahre nach Xerxes, er wird mit großer Macht herrschen und nach seinem Gutdünken handeln. Und sobald er aufgestanden ist, wird sein Königreich zertrümmert werden. Das hatten wir damals schon gelesen. Das Königreich, das war das Weltreich des Alexanders, das Dritte Reich, das wurde schnell wieder zertrümmert. Er starb im Alter von 33 Jahren an der Malaria. Das heißt hier, und nach den vier Winden des Himmels hin wird sein Königreich zerteilt werden, aber nicht für seine Hinterbliebenen, also nicht für seine leiblichen Nachkommen, und nicht nach der Macht, mit welcher er geherrscht hat, sondern sein Königreich wird zerstört und anderen zuteil werden mit Ausschluss von jenen, also mit Ausschluss von den leiblichen Hinterbliebenen. Also als er starb, da hat sein Sohn Alexander, war sein Sohn Alexander noch nicht geboren, aber er hatte noch einen unehelichen Sohn, der hieß Herakles, der war noch sehr jung, und er hatte noch einen behinderten Halbbruder, Philipp Arideus heißt er. Die wurden aber eben getötet. Und nach dem Tod Alexanders haben sich dann die Heeresführer um die Nachfolge gestritten. Das ging 20 Jahre lang. Und das Reich teilte sich dann in vier Teile, die sogenannten vier Diadochenreiche. Das hatten wir alles schon in Kapitel 8 besprochen. abgeschlossen wurde dann der Prozess mit dem Tod von Antigonus im Jahre 301. Und dann gab es diese vier Reiche, von denen zwei von besonderer Bedeutung wurden, die anderen waren nicht bedeutend. Das Reich des Königs des Nordens und das Reich des Königs des Südens. Vers 5. Es wird mächtig werden, der König des Südens, das war Ptolemäus der Erste. Jetzt könnt ihr das auf der Liste schön verfolgen. Also wir haben hier auf der Rückseite des Blattes die seleukidischen und die ptolemäischen Könige angeführt. Ptolemäus der Erste, Lagisoter heißt er, 323 bis 285. Er ist der, von dem hier die Rede ist. Einer von seinen Obersten, das war sein Feldherr Seleukos der Erste, der sich mit ihm zusammengetan hatte, Seleukos der Erste Nikator, der wird über ihn hinaus mächtig werden und wird herrschen. Das war der erste seleukidische König, der hat sich dann selbstständig gemacht, hat seine Herrschaft aufgerichtet im Norden. Seine Herrschaft wird eine große Herrschaft sein, sagt der Engel hier. Und so war das auch dann so. Es war eine sehr große Herrschaft des ersten Seleukidenkönigs, Seleukos der Erste. Also Ptolemäus der Erste in Ägypten, Seleukos der Erste in Syrien, also heute das hieß Syrien, dieses Reich, Seleukidenreich. Vers 6, und am Ende von Jahren, das heißt nach Ablauf von vielen Jahren, es waren etwa 30 Jahre, werden sie sich verbünden. Mittlerweile ist die sich verbündet haben, das war der Ptolemäus der Zweite. Das habt ihr auf dem Blatt hier, regierte 285 bis 246, regierte sehr lange in Ägypten. Ptolemäus der Zweite verbündete sich mit Antiochus dem Zweiten. Antiochus der Zweite nennt sich mit Zunamen Theos, also der Gott. Antiochus der Zweite, ein Gott. Ja, so haben sie sich gerne genannt, Erlöser oder Gott und so ähnlich. Der regierte 261 bis 246 im Norden. Vers 6 in der Mitte, und die Tochter des Königs des Südens, die hieß Berenike, wird zum König des Nordens kommen, um einen Ausgleich zu bewirken. Die Tochter sollte also die Einigkeit des Reiches festigen. Und der König des Nordens hieß Antiochus der Zweite, der war verheiratet mit seiner eigenen Schwester. Die hatten hier also Inzucht getrieben. Antiochus der Zweite war verheiratet mit seiner eigenen Schwester Laodike. Die hat aber dann kurzerhand verstoßen, um die Berenike zu heiraten. Und das geschah im Jahr 252 vor Christus. Und dann heißt es hier im Text weiter, aber sie wird nicht Kraft behalten. Also sie heißt wohl hier bezogen auf die Berenike. Die Tochter hat es nicht geschafft, das Reich zu einen. Das heißt also, sie wird nicht imstande sein, ein bleibendes Bündnis herzustellen und zu erhalten. Und er, der König des Südens, der Ptolemäus der Zweite, wird nicht bestehen, noch sein Beistand. Also der Friede zwischen diesen Ländern war nur kurze Zeit. Das heißt hier, und sie, die Berenike, wird dahingegeben werden. Und sie und die sie zugeführt haben, und der sie gezeugt und unterstützt hat, der Vater Ptolemäus der Zweite, in jenen Zeiten. Also der Vater ist dann gestorben, 246 vor Christus, also nicht einige Jahre nach dieser Heirat. Und nach dem Tod des Vaters, dieser Berenike, versuchte Antiochus der Zweite, sich mit seiner geschiedenen Ehefrau wieder zu versöhnen. Diese Laodike, diese war aber böse auf den Antiochus den Zweiten und hat ihn vergiftet. Stirbt also auch im Jahr 246. Die Berenike flieht jetzt nach Daphne. Jetzt muss sie um ihr Leben laufen, ist klar. Daraufhin zog Laodikes Sohn, genannt Seleukos der Zweite, dorthin und tötete die Berenike und ihren Sohn. Klar, man muss ja auch gleich den Nachfolger töten, der könnte auch noch gefährlich sein. Und auf diese Weise bringt die Laodike ihren Sohn, genannt Seleukos der Zweite, wieder auf den Thron. Und das Reich ist wieder geteilt. Sie haben wieder nichts miteinander zu tun, sondern sind kriegerisch gegeneinander. Ist ja klar, wenn der eine den anderen umbringt. Gut, Vers 7. Doch einer von den Schösslingen ihre Wurzeln wird an seiner Stadt aufstehen. Einer von den Schösslingen ihre Wurzeln, also aus dem Stamm der Wurzeln der Eltern dieser Königstochter, das ist also gemeint ist ein Bruder der Königstochter, wird an seiner Stadt, also an Stadt von Ptolemäus II., aufstehen. Das war Berenikes Bruder Ptolemäus III. Also in Ägypten herrschte jetzt Ptolemäus III., Euergetes, 246 bis 221 vor Christus. Und da heißt es weiter, und er wird gegen die Heeresmacht des Königs des Nordens kommen und wird in die Burgfeste des Königs des Nordens eindringen. Also jetzt kommt es zu einem Krieg. Jetzt greift der Südkönig an, oder er fordert den Nordkönig heraus jedenfalls, und er eroberte im Jahr 244 die Festung Seleukia, sagt die Geschichte. Und es heißt hier im Text weiter, und er wird an ihnen, also an den Bewohnern der Festung, entsprechend handeln und wird Macht beweisen. Also, was wird hier ausgesagt? Nun, die Geschichte sagt, dass Ptolemäus III., also der Südkönig, hat das ganze syrische Reich von Cilizien bis jenseits des Tigris eingenommen, hat den Seleukus II., der musste fliehen, der hat in die Flucht geschlagen, und es sieht so aus, als ob jetzt der König des Südens den König des Nordens bezwingt. Vers 8, und auch wird er ihre Götter samt ihren gegossenen Bildern, Götzenbildern, samt ihren kostbaren Geräten, Silber und Gold wegführen nach Ägypten. Also bringt eine große Beute mit nach Hause. Und er wird einige Jahre lang standhalten vor dem König des Nordens. Also es sieht aus, als ob der König des Nordens jetzt also gedemütigt wird. Und der König des Südens ist stärker. Josephus schreibt, dass dieser Südkönig 40.000 Talente Silber da zurückgebracht hat, also eine riesengroße Beute. Vers 9. Und dieser immer noch, das ist jetzt der König des Nordens, dieser König des Nordens wird in das Königreich des Südens kommen, jedoch dann in sein Land zurückkehren. Also Seleukus II. greift jetzt im Gegenzug Ägypten an. Und zwar in der Geschichte war es ein Land, mit der Schiffsflotte kam er und mit dem Heer also auf dem Land, also mit großer Macht. Und er schließt dann einen Frieden. Es entsteht dann ein 10-jähriger Friede zwischen Ägypten und den Seleukiden. Vers 10. Aber seine Söhne, also die Söhne des Nordkönigs, des Seleukus, das waren zwei Söhne, der eine hieß Seleukus III. Und der andere hieß Antiochus III. Seine Söhne werden sich zum Krieg rüsten und eine große Heeresmenge zusammenbringen. Und diese Heeresmenge wird kommen, kommen und überschwemmen und überfluten und wiederkommen, und sie werden den Krieg fortführen bis zu seiner Burgfeste, also bis zur Burg des Südkönigs. Also noch einmal ein Krieg, jetzt greift der Nordkönig an gegen den Südkönig, das war der Antiochus III., dieser starke Vater des späteren Antiochus IV. Dieser starke Vater hat dreimal Ägypten angegriffen und hat es erobert mit 72.000 Soldaten, mit 6.000 Pferden und 102 Elefanten. Die Elefanten waren hier schon sehr wichtig damals. Naja, die hatten die Elefanten von Indien geholt, klar. Antiochus greift also dreimal Ägypten an und dann kommt es zu einer Eroberung von Teile von Israel. Also Antiochus kann jetzt Teile von Israel für sich beanspruchen, die ja den Israeliten gehörten ja damals noch zu den Ägyptern. Aber, Vers 11, der König des Südens, das war dann mittlerweile Ptolemäus IV., wird darüber erbittert sein und wird ausziehen und mit ihm, dem König des Nordens, das war Antiochus III., kämpfen, und dieser wird eine große Menge aufstellen, aber die Menge wird in dessen Hand gegeben werden. Also Ptolemäus IV. Gegen Antiochus III. Es kommt zu einer großen Schlacht. Die Geschichte weiß es, es war das Jahr 217. Mit 70.000 Soldaten ist er gegen den König des Nordens angerannt, und der König des Nordens musste Israel wieder zurückgeben an die Ägypter im Jahr 217. Israel ist also wieder in Hand der Ägypter. Vers 12, und wie die Menge weggenommen wird, also wie die Heeresmacht des Nordkönigs weggenommen wird, so wird dessen Herz, nämlich das Südkönigherz, das Herz des Südkönigs, sich erheben, und er wird Zehntausende niederwerfen, aber nicht zur Macht kommen. Also er hat seinen Sieg nicht gut ausgenutzt, dieser Ptolemäus der Vierte. Und ließ den Antiochus zu früh ziehen. Jetzt hätte er diesen Sieg viel besser ausnützen können. Aber nun, Antiochus der Dritte kommt dann zur Macht wieder gegen den Nordkönig. Das schreibt nur die Geschichte. Die sagt, es gab nochmal eine Schlacht im Jahre 204. Und da hat er das Volk Israel wieder aus den Ägyptern entrissen. Also man merkt, die reißen sich um Israel. Einmal kommt die eine Seite, dann bekommt es wieder die andere Seite. Und jetzt holt sich der Antiochus der Dritte Israel wieder zurück im Jahr 204. Vers 13. Und der König des Nordens, Antiochus der Dritte, wird wiederkommen und eine Menge aufstellen, größer als die vorige, und gegen Ende der Zeiten, also das heißt hier nach Verlauf von Jahren, wird er mit einem großen Heer und mit großer Ausrüstung kommen. Also jetzt kommt es noch einmal zu einer Schlacht. Das war diese berühmte Schlacht von im Jahr 200, wo also Antiochus wieder einen Teil von diesem Mittelmeerraum erobert, diese Küstengegend der Palästina. Vers 14, und in jener Zeiten werden viele aufstehen gegen den König des Südens, auch gewalttätige Leute deines Volkes. Vers 14, also das habe ich ja vorher schon erwähnt. In jener Zeit sind also Israeliten in den Widerstandskampf gegangen gegen Ägypten. Und das waren aufständische, gewalttätige Leute. Sind also gegen die Oberhoheit Ägyptens vorgegangen, weil sie sich hofften, jetzt kommt der große Befreiungsschlag aus der Hand Ägyptens. Sie werden sich erheben, um die Weissagung in Erfüllung zu bringen, oder um das Gesicht in Erfüllung zu bringen. Das heißt, sie meinen, jetzt können sie ein bisschen der Prophetie nachhelfen und sie werden jetzt Israel befreien und Israel kommt zu seiner Herrlichkeit. Aber das war nichts. Es wurde nichts daraus. Das heißt hier, und sie werden unterliegen, zu Fall kommen. Die Aufständischen wurden bestraft und es war alles verloren. Vers 15. Und der König des Nordens wird kommen, immer noch Antiochus der Dritte. Und der König des Nordens wird kommen und einen Belagerungswall aufschütten und befestigte Städte einnehmen. Und die Streitkräfte des Südens werden nicht standhalten. Selbst sein auserlesenes Kriegsvolk wird nicht Kraft haben. Also das ägyptische Heer hält dem nächsten Ansturm des Antiochus des Dritten nicht stand. Das war die berühmte Schlacht von Paneas, 198 vor Christus. Das war die Entscheidungsschlacht. Dort hat er Israel ein für alle Mal aus den Händen der Ägypter gerissen und jetzt gehört Israel den Seleukiden ab dem Jahr 198 vor Christus. Der ptolemäische König war inzwischen Ptolemäus der Fünfte, der war noch ein junges Kind. Und das hat er ausgenutzt. Der alte Antiochus der Dritte gegen den jungen Ptolemäus den Fünften hat er ausgenutzt, seine Unerfahrenheit, und hat ihm diese Niederlage beigebracht. In der Geschichte war das so. Vers 16. Bin ich zu schnell? Geht das? Das ist ja jetzt nur Geschichte, aber ich wollte gerne ein bisschen zeigen, dass es tatsächlich, alles was hier vorausgesagt wurde, ist tatsächlich auch eingetroffen. Vers 16, und der gegen ihn Gekommene, also das ist immer noch Antiochus der Dritte, wird nach seinem Gutdünken handeln, also wird tun, was er will, und niemand wird vor ihm bestehen, und im Land der Zierde bleibt er stehen. Also dieser Antiochus der Dritte kommt ins Land der Zierde, das ist das prächtige Land Israel. Und Vertilgung ist in seiner Hand. Also er hat dieser Antiochus III. Hat jetzt Leute, die irgendwie rebellisch waren, in Israel niedergeschlagen. Hat also gezeigt, wer der neue Chef ist, wer der neue Herr ist im Lande. Vers 17. Und er wird sein Angesicht darauf richten, mit der Macht seines ganzen Königreiches zu kommen, gerades im Sinne habend, und wird entsprechend handeln, und er wird ihm die Tochter der Frauen geben. aber nur um sie zu verderben, und sie wird nicht bestehen und ihm wird nichts werden. Schwieriger Satz, aber wenn man die Geschichte dann weiß, ist es leichter. Das heißt, die Voraussagung ist schwieriger, im Nachhinein versteht man es leichter. Er wird sein Angesicht darauf richten, mit der Macht seines ganzen Königreiches zu kommen. Wir sind immer Vers 17. Das heißt, Antiochus der Dritte kommt mit der ganzen Macht seines Reiches gegen den Südkönig. Aber er hat etwas Gerades im Sinne. Er hat die Absicht, wieder ein Heiratsbündnis zu erreichen. Also er wird jetzt weise, denkt sich, jetzt habe ich die schon gedemütigt, die Ägypter, und wenn ich jetzt noch eine gute, clevere Hochzeit einfädle, dann bekomme ich das ganze Reich. Dann habe ich Ägypten in meiner Hand und dann ist das ehemalige Alexanderreich wiederhergestellt. Also das war der Augenblick. Die Hochzeit fand statt im Jahre 194 vor Christus. Er verheiratete seine Tochter Kleopatra mit dem jungen, geschlagenen König Ptolemäus V. Der war noch ganz jung und er hat dann die geheiratet. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Liebesheirat war oder nicht. Das kann ich jetzt nicht sagen. Jedenfalls geschah das Ganze aber nur, um sie zu verderben. Also um jetzt durch diese Heirat sich aber etwas rauszuschlagen. Das war ein Zweckheirat. Aber sie, die Tochter, wird nicht bestehen und ihm wird nichts werden. Das heißt, aus dieser Hochzeit wurde nichts. Die Geschichte sagt uns, dass Palästina bekam die Kleopatra als Mitgift, wodurch sich Antiochus III. Wieder auf friedlichem Wege Einfluss in Ägypten zu gewinnen erhoffte und so auf lange Sicht Ägypten wieder in sein Reich einzugliedern hoffte und das Riesenreich des Alexanders wiederherstellen wollte. Es gelang ihm aber nicht, weil seine Tochter zu ihrem Mann Ptolemäus V. hielt und gegen den Vater vorging. Also die hat ihren Mann wirklich geliebt offensichtlich und hat sich dann auf die Seite des Mannes geschlossen und der hat dann das Friedensbündnis aufgegeben und es war wieder Krieg zwischen den beiden. Vers 18, und er wird sein Angesicht nach den Inseln hinwenden. Wir sind immer noch beim König des Nordens. Immer noch der gleiche Antiochus der Dritte. Der ist jetzt größenwahnsinnig und will jetzt die Küstenländer im Norden, im Norden des Mittelmeeres, alle für sich jetzt gewinnen. Das heißt, er kommt jetzt schon in die Nähe der römischen Oberhoheit. Ein Feldherr namens Lucius Scipio Asiaticus hat sich ihm entgegengestellt. Und es heißt hier Vers 18, aber ein Feldherr wird seinem Hohnlachen ein Ende machen. Also sein Höhnen wird er ihm heimzahlen. Es gab dann einen Kampf zwischen den Römern und Antiochus III. Und da ist der Antiochus III. Auf jämmerliche Weise eingegangen. Und er musste dann ganz viel Geld bezahlen. Das heißt hier Vers 19, er wird sein Angesicht nach den Festungen seines eigenen Landes hinwenden und wird unterliegen und fallen. Es war dann so, er musste den Römern in diesem Krieg, das war 189 vor Christus, musste er so viel Herrschaft abtreten und so viel Geld zahlen, dass die Kasse, Staatskasse leer war. Und weil die Staatskasse leer war, geht er jetzt in seinem Land herum und sucht sich Geld. Und er geht jetzt in diesen Tempel Elimais, den wir schon kennen, den will er plündern. Aber es gelingt ihm nicht, sein Sohn später, was hat er sie auch wollen, oder? Diesen Tempel plündern dort in Persien. Und er wurde dann von der eigenen Bevölkerung getötet. Also die eigenen seleukidische Bevölkerung hat den eigenen König getötet, der in großer Geldnot war. Das war das Ende des Antiochus III., der ganz knapp davor stand, das Alexanderreich zu vereinen. Hat nicht funktioniert. Er wird unterliegen und fallen und nicht mehr gefunden werden, heißt es hier. Das war das Ende von Antiochus des Dritten. Vers 20, und an seiner Stadt wird einer aufstehen. Nun, sein Sohn Seleukus IV. Wurde König. Seleukus IV., 187 bis 175, herrschte also jetzt im Seleukidenreich. Rom wird immer mächtiger. Sie müssen Tribut zahlen an Rom, viel Geld zahlen. Und das bringt natürlich wieder Schwierigkeiten. Und was macht jetzt dieser König, Seleukos der Vierte, was macht er? Er wird einen Dränger, einen Bedrücker durch die Zier des Königreiches ziehen lassen. Also er schickt seinen Schatzmeister, die Geschichte nennt, weiß, wer das war der Heliodorus. Sein Schatzmeister, sein Finanzminister Heliodorus kommt nach Jerusalem, um dort sich Gelder zu holen für die leere Staatskasse. Das heißt, jetzt kommt er nach Jerusalem und denkt sich, in Jerusalem gibt es einen Tempel und da gibt es einen Tempelschatz und da holen wir uns das Gold. Aber in wenigen Tagen wird er, Seleukos IV., zerschmettert werden, und zwar weder durch Zorn noch durch Krieg. Das Interessante war, dass dieser Seleukos IV. Jetzt umgebracht wurde. Und man weiß es ist ziemlich sicher, dass Heliodorus seine Finger im Spiel hatte. Also der Finanzminister bringt den König um. Warum? Weil der Finanzminister sich denkt, ich bin der mächtigste Mann hinter dem König. Und wenn der König tot ist, dann bekomme ich die Krone. Das war hier also das Ziel. Das war im Jahre 175, Heliodorus vergiftet den Seleukos. Und will sich dann als den Vormund des noch minderjährigen Antiochus des Fünften, den minderjährigen Antiochus, der ausgeben. Da gab es ja noch einen Sohn von Seleukos, der hieß Antiochus, ein minderjähriger Sohn, und will dann sozusagen die Herrschaft übernehmen. Aber es gelingt nicht. Es heißt hier, Seleukos IV. Wird vergiftet, Vers 21, und an seiner Stadt wird ein Verächtlicher aufstehen, auf den man nicht die Hoheit des Königtums legt, und er wird unversehens kommen und durch Schmeicheleien und Listen sich des Königtums bemächtigen. Das ist jetzt der nächste König, Antiochus IV., der berühmte Epiphanes, Antiochus Epiphanes, der hat den Heliodorus umbringen lassen, und hat dann die Vormundschaft über den minderjährigen Antiochus selber übernommen. Und als Vormund dieses Antiochus konnte er jetzt den Thron erringen. Er war ja der Neffe sein Neffe. Er war der Onkel dieses kleinen Antiochus. Als Onkel hat er jetzt die Vormundschaft genommen und als Vormund über den kleinen Antiochus hat er jetzt regiert. Und damit hat er die Königsherrschaft. Später ließ er den umbringen, den kleinen Antiochus, weil der könnte ja dann gefährlich werden, wenn er größer wird. Und so hat er seine Herrschaft gesichert. Also, und den anderen Sohn, da gab es noch einen Demetrius, den hat er nach Rom geschickt. Wir hatten das schon mal. Demetrius, das war der andere Sohn von Seleukos, der hätte auch noch König werden sollen, den hat er nach Rom geschickt, der bleibt in Rom, der wird die Geisel in Rom, bis sie das Geld bezahlen. Er selber wird Vormund des anderen Sohnes und regiert jetzt. Vers 21, an seiner Stadt wird ein Verächtlicher aufstehen, auf dem man nicht die Hoheit des Königtums legt. Das heißt, er hätte gar nicht das Recht gehabt, König zu werden. Er wäre gar nicht dran gewesen. Er war der Bruder, aber als Bruder kommt er nicht dran, es wären die Söhne des regierenden Königs wären dran gewesen, zu regieren. Und er wird unversehens kommen und durch Schmeicheleien sich des Königtums bemächtigen. Das haben wir gerade gesagt. Er holt sich das Königtum mit Tricks. Vers 22, und die heranflutenden Streitkräfte werden von ihm überflutet und zertrümmert werden, und auch Bundesfürsten. Also jetzt hat er Streitkräfte, die fluten heran, das ist eine Bildersprache, die kommen also in großen Scharen und zertrümmern. Aber was macht er? In den ersten Jahren, das war von 175 bis 171, hatte er große Erfolge. Die ägyptischen Armeen wurden von Antiochus seinen Soldaten weggeschwemmt wie eine Flut. Und er besiegte den Heliodorus, den hat er umgebracht. Und er hatte natürlich auch ein Heer, der Heliodorus, dessen Heer hat er auch besiegt. Jedenfalls hat die ersten Jahre waren also sehr erfolgreich von diesen Antiochus IV. Und das heißt ja, und auch Bundesfürsten. wird er zertrümmern. Also das ist hier nicht ganz klar, was das heißt. Bundesfürsten könnte ein Bezug sein auf den hohen Priester in Israel. Möglicherweise. Dann würde das bedeuten, hier die Ermordung des hohen Priesters Onias des Dritten im Jahre 171, den er absetzt zuerst und später dann umbringen lässt. Davon haben wir ja schon gehört. Vers 23, denn seitdem er sich mit ihnen verbündet hat, mit diesen Bundesfürsten, also mit jüdischen Bundesfürsten verbündet hat, wird er Trug üben und wird heranziehen und Macht gewinnen mit wenig Volk. Also dieser Antiochus der Vierte verbündet sich mit Juden, also schließt ein Bündnis mit den liberalisierten Juden. Einer von ihnen war dieser Pseudo-Hohepriester namens Jason, der ihm viel Geld versprochen hat, den er dann eingesetzt hat als Hohenpriester. Also das dürfte alles ein Hinweis sein auf seine Tricks, um sich jetzt die Juden zu kaufen, dass sie für ihn das ganze Judäa hellenisieren. Wir hatten das schon in Kapitel 8 und in Kapitel 9. Also hat er ein Bündnis gemacht mit den hellenistisch gesonnenen Juden. Vers 24, unversehens wird er in die fettesten Gegenden der Landschaft eindringen, also mitten im Frieden wird er in die fruchtbarsten Gegenden der Landschaft eindringen und tun, was weder seine Väter noch die Väter seiner Väter getan haben, und Raub und Beute und Gut wird er ihnen zerstreuen oder zerstören oder verschwenden. Also unter dem Vorwand einer Freundschaft fällt er in die reichsten Gegenden Ägyptens ein und plündert Ägypten, um sich Unterstützung zu sichern. Er braucht ja Geld. Und er verteilt dann großzügige Geschenke an die, die sich auf seine Seite schlagen. Das ist jetzt die Geschichte des Antiochus, die hier beschrieben ist. Und gegen die Festungen wird er Pläne schmieden. Und das bis auf eine von Gott bestimmte Zeit. Die Festungen, könnte sein, dass das die Festungen Ägyptens sind, ich weiß es nicht. Vers 25, und er wird seine Kraft und seinen Mut gegen den König des Südens aufbieten. Also hier kommt jetzt ein wirklicher Krieg gegen den Ägypterkönig. Man nennt es den sogenannten sechste syrische Krieg. Er wird also seinen Mut und seine Kraft gegen den König des Südens aufbieten mit einem großen Heere. Und der König des Südens wird sich zum Kampf rüsten mit einem großen und überaus starken Heere. Also zwei Heere stoßen aufeinander groß. Aber er wird nicht bestehen. Der Südkönig wird nicht bestehen, denn man wird Anschläge gegen ihn planen. Also der Ptolemaios, mittlerweile ist es der Ptolemaios der Sechste, unterliegt hier in einer ganz berühmten Schlacht bei Pelusium, heißt das, im Jahre 170 nach Christus, unterliegt gegen den Antiochus den Vierten. Übrigens waren sie verwandt. Die zwei, der Ptolemäus der Sechste war ein Neffe des Antiochus des Vierten. Jedenfalls Antiochus erobert jetzt die ägyptische Stadt Memphis und der König Ptolemäus der Sechste unterwirft sich dem Antiochus. Dann konnte Antiochus sich selber in Memphis zum ägyptischen König krönen. Also jetzt wird der Antiochus ganz offiziell ägyptischer König, weil jetzt hat er die Ägypter besiegt. Und dann, leider blieb das aber nicht lange. Bei mir steht hier, dadurch kreuzte die ägyptische Stadt Alexandria dieses Vorhaben. Alexandria konnte nämlich den syrischen Streitkräften widerstehen und machte den jüngeren Bruder von Ptolemäus, den Ptolemäus den Siebten, zum König. Also jetzt haben sie einen Gegenkönig gemacht. Jetzt haben wir zwei Könige in Ägypten, der Antiochus der Vierte und der Ptolemäus der Siebte. Jetzt wollte Antiochus in seinem eigenen Interesse gegen Alexandria vorgehen, also wie die Stadt Alexandria niederschlagen, aber er scheiterte. Es heißt hier im Text, man wird Anschläge gegen ihn planen. Das könnte sich beziehen auf die Empörung in Alexandria, wo dann... Entschuldigung. Der Satz, man wird Anschläge gegen ihn planen, und der Beginn von Vers 26 beziehen sich wahrscheinlich auf die Empörung in Alexandria, wo man Ptolemäus den Sechsten, also den Bruder, absetzte und seinen jüngeren Bruder Ptolemäus den Siebten zum König machte. Also das könnte sich auf das beziehen, dass er ein Gegenkönig aufgestellt wurde. Na jedenfalls, es heißt hier in Vers 26, die, die seine Tafelkost essen, werden ihn zerbrechen, und sein Heer wird daherfluten, und es werden viele Erschlagene fallen. Wer ist hier mit wem? Es scheint hier, dass hier ein Essen ist, wo jeder den anderen umbringen möchte. Ja. Vers 27, die beiden Könige, das war jetzt Ptolemäus der Sechste und Antiochus der Vierte, werden in ihren Herzen auf Bosheit bedacht sein, und an einem Tische werden sie verlogen miteinander reden. Das bezieht sich wahrscheinlich auf die Zeit, wo also Antiochus kommt nach Ägypten und versucht es zuerst auf mit Tricks den anderen rumzukriegen. Aber es wird ihnen nicht gelingen, denn noch geht das Ende auf die festgesetzte Zeit. Also es kam nicht zu dem gewünschten Ergebnis. Wieso kam es nicht zu dem gewünschten Ergebnis? Das steht hier nicht da. Aber das ist hier wahrscheinlich gerade dieser Punkt, wo die Römer kamen. Aber lesen wir zuerst im Text weiter. Antiochus der Vierte, wird mit großer Glut, mit großem Gut, mit großer Beute in sein Land zurückkehren, und sein Herz wird gegen den Heiligen Bund gerichtet sein. Also Antiochus bleibt irgendwie der Sieger, aber er muss doch zurückkehren in den Norden. Die Geschichte sagt, dass es ein Gerücht gab von einem Aufstand in Zilizien, und dass es Gerüchte gab von rebellischen Leuten in Jerusalem. Die haben das Gerücht in Umkreis gesetzt, dass der Antiochus gestorben ist. Und dann haben die sich erhoben, diese in Jerusalem. Und auf dem Rückweg zeigt er ihnen doch, ich lebe noch. Sein Herz wird gegen den Heiligen Bund gerichtet sein. Also auf dem Heimweg nach Syrien kommt er durch Israel, trifft dort einen israelitischen Aufstand, und Antiochus nimmt die Stadt ein. Die hellenistischen Freunde helfen ihm. Er hat ja schon Verräter unter den Juden. Die öffnen ihm die Stadttore. Er plündert den Jerusalemer Tempel. Er tötet 80.000 Männer in Jerusalem, nimmt 40.000 Gefangene, verkauft 40.000 als Sklaven, und so vereitelte er den jüdischen Versuch, sich da wieder abzusetzen von dem Antiochus. Also er hat hier einen Aufstand niedergeschlagen in Jerusalem. Die Worte gegen den Heiligen Bund, sein Herz wird gegen den Heiligen Bund gerichtet sein, zeigt einfach gegen Israel, das Volk im Land der Ziere. Und er wird entsprechend handeln und in sein Land zurückkehren. Also er geht wieder in den Norden, ins Seleukidenreich zurück. Dann weiter in Vers 29, zur festgesetzten Zeit wird er wiederum gegen den Süden, gegen Ägypten ziehen. Aber es wird zuletzt nicht so sein wie im Anfang. Also jetzt kommt ein nächster Zug gegen Ägypten, aber diesmal nicht so erfolgreich. Wieso nicht? Die Geschichte sagt, dass die beiden Brüder, Ptolemäus der Sechste und Ptolemäus der Siebte, die haben sich zusammengetan und haben dann sich auch an die Römer gewandt, und die Römer kamen natürlich mit großer Freude auch, erschienen dort in Alexandria, und jetzt kam der Antiochus und hat da fest gekämpft, und jetzt ist er fast drauf und dran, Ägypten nochmals niederzuschlagen, und dann stellen sich die Römer dem Antiochus entgegen und sagen, so Antiochus, jetzt ist Schluss. Und ich habe das schon erzählt von dem Kreis in den Sand. Der römische Feldherr Laenas hat einen Kreis in den Sand gezogen und hat gesagt, so, du wirst diesen Kreis nicht verlassen. Entweder kämpfst du gegen uns oder du verschwindest, so schnell wie möglich. Und er hat gesehen die Übermacht der Römer und ist dann voller Wut zurückgekehrt aus Ägypten, und hat sich in seinem Rückzug, ist er dann durch Israel gegangen. Vers 30, es werden Schiffe von Kittim gegen ihn kommen. Die Schiffe von Kittim, hier haben wir die Römer. Kittim ist Zypern, die Flotte kam aus Zypern gegen Antiochus, also dort in Alexandria. Von Zypern runter nach Alexandria, ans Nildelta. Dort, es werden also Schiffe von Kittim gegen ihn kommen und er wird verzagen. Das ist genau der Punkt. Oder jetzt muss der aufgeben und muss der umkehren. Er wird verzagen und wird umkehren und er wird ergrimmen gegen den Heiligen Bund und wird entsprechend handeln. In seiner Wut kommt er durch Israel, zieht er durch Israel durch und in seiner Wut lässt er jetzt dort ein lässt seinen Zorn aus am Tempel und an den Juden. Er wird umkehren und sein Augenmerk auf diejenigen richten, die den Heiligen Bund verlassen, also die abtrünnigen Juden. Er kehrt um, geht in den Norden zu den, und wendet sich zu den abtrünnigen Juden, die hellenisierten Juden, die auf seiner Seite standen, Vers 31, und Streitkräfte oder Machtkräfte, also Soldaten, werden von ihm entsandt und das Heiligtum und die Burgfeste entweihen und werden das beständige Opfer abschaffen und den verwüstenden Gräuel aufstellen. Jetzt haben wir diese ganz konkrete Sache, die wir schon immer wieder hatten. Da kommen also jetzt Soldaten von Antiochus, zerstören das oder entweihen das Heiligtum, das den Tempel und verbieten den Gottesdienst, nehmen die Burg in Jerusalem in Besitz und machen sie jetzt zu einer Festung für die Soldaten. Sie werden die Burgfeste und das Heiligtum entweihen und werden das beständige Opfer abschaffen. Sie verbieten jetzt das jüdische Opfer, jüdischen Opfergottesdienst. Und sie stellen einen verwüstenden Gräuel auf. Das Ganze geschah im Jahr 168. Das eine wohl ein paar Monate, oder das weiß man nicht genau, wie die Zeit ist. Aber sie haben beides getan, das beständige Opfer abgeschafft und haben dann schlussendlich einen verwüstenden Gräuel, einen Götzen aufgestellt im Tempel. Das ist das, was wir hatten schon in Kapitel 8, das, was wir hatten in Kapitel 9, das, was wir hatten, was wir leicht schon auch hatten in Kapitel 7. Es geht immer um dasselbe. Also, die Armee des Antiochus, angeführt von einem gewissen Apollonius, kommt nach Jerusalem, überfällt an einem Sabbat hinterlistig die Stadt, setzt die Häuser in Brand, reißt die Stadtmauer nieder, besetzt die Davidstadt, errichtet eine Terrorherrschaft über Jerusalem, er plündert den Tempel, lässt die heiligen Schriften verbrennen, ermordet viele Juden und macht viele Gefangene. Steht in Makkabäer 1, wir hatten das schon mal gelesen. Ein neues Religionsedikt kommt heraus, die mosaischen Opfer werden verboten, die Gottesdienste werden verboten, die Sabbatfeier ist verboten, Beschneidung ist verboten, alle religiösen Feste sind verboten. Stattdessen müssen griechische Feierlichkeiten eingeführt und der Zeus-Altäre im ganzen Land aufgestellt. Das Ganze geschah, das mit dem Gräuel der Verwüstung geschah am 15. Dezember 168 vor Christus. Dort wird der Gräuel der Verwüstung auf dem Brandopferaltar errichtet. Das hatten wir schon in Kapitel 8 und das hatten wir in Kapitel 9. Nun, was sind die Folgen? Vers 32. Diese Freveltaten des Antiochus hatten eine doppelte Auswirkung auf das Volk Gottes. Vers 32. Die am Bunde ehrfurchtslos handeln, wird er durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Also auf der einen Seite, die ohnehin schon kompromisshaft gewesen waren, die werden jetzt zum gänzlichen Abfall von Jahwe verführt, durch Schmeicheleien, durch Versprechungen, durch Geldzusagen oder Ländereien, die er verteilt hat. Makkabäerbuch Kapitel 1, Vers 11 steht, zu jener Zeit traten in Israel nichtswürdige Leute auf, die viele andere für sich gewannen, indem sie ihnen vorhielten, kommt, wir wollen uns im Einvernehmen mit den Heiden setzen, die rings um uns her wohnen, denn seit wir uns von ihnen abgesondert haben, ist uns viel Unheil zugestoßen. Und dieser Vorschlag fand Beifall von vielen von ihnen, und einige aus dem Volke waren gleich bereit, sich zum König zu begeben, der ihnen dann auch die Erlaubnis gab, die Bräuche der Heiden einzuführen. So bauten sie zum Beispiel ein Gymnasium, das heißt eine Turnschule in Jerusalem, nach heidnischem Brauch und suchten, die an ihnen vollzogene Beschneidung unkenntlich zu machen und fielen so vom Heiligen Bund ab und schlossen sich an die Heiden an und gaben sich dazu her, Böses zu tun. Das ist aus Makkabäer 1, Vers 11 bis 15. Es ist also genau das, was hier geschah, der Abfall von den kompromisshaften Juden. Bei denen hat er Erfolg gehabt, der Antiochus. Es ist interessant, man kann hier viel lernen. Wer schon im Vorhinein, im Vorfeld bereit ist für Kompromisse, der wird dann auch, wenn der Druck kommt, schnell bereit sein, alles fallen zu lassen. Und wer aber im Vorfeld sich festgesetzt hat in seinem Herzen, sich nicht zu verunreinigen, wie Daniel in Kapitel 1, der wird dann, wenn der Druck kommt, auch festbleiben. Aber die vom Gott, die vom Volk, die ihren Gott kennen, heißt hier in Vers 32, aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, das heißt die Gesetztreuen, die wirklich sich klar an Gott halten und das Wort Gottes bewahren und lesen, die werden Stärke zeigen und werden sie hinausführen. Also Gott hilft ihnen, sie werden stark, die Treuen. Wir werden in dieser Zeit, wo es drauf ankommt, werden sie von Gott besonders gestärkt werden. Sie werden Stärke zeigen, sie werden also stark sein und werden sie hinausführen. Also die einen, die fallen ab, die anderen werden treuer. Das ist so wie in der Geschichte Daniels und seiner Freunde. Daniel und seine Freunde waren treu in Kapitel 1 und wurden noch treuer in Kapitel 3 und in Kapitel 6. Die anderen, die Kompromisse machen, wenden sich ab. Vers 33, und die Verständigen des Volkes werden die vielen unterweisen. Also es gibt unter dem Volk Verständige, das sind Menschen, die sich dem Wort Gottes zugewandt haben, jetzt sind sie verständig geworden und jetzt lehren sie das Volk. Gerade in der Verfolgungszeit ist es wichtig, dass es Gottesleute gibt, die treu dem Herrn, das Volk, dem Wort Gottes treu bleiben und das Wort Gottes fest verkündigen. Also die Verständigen des Volkes werden die vielen, das ist die Masse, unterweisen. Das heißt, sie werden ihnen helfen zur Einsicht und werden ihnen helfen zum Festhalten am Gesetz des Herrn. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie das Danielbuch in der Hand hatten. In der Zeit. Das muss eine ganz gewaltige Stärkung für diese Leute gewesen sein. Die haben Daniel studiert und sagen, das ist jetzt unsere Zeit. Das ist jetzt die Zeit, wo wir aufgerufen sind, treu zu sein. Da merken wir den großen Wert des Danielbuches für das Volk Israel in jener Zeit. Also die Verständigen des Volkes, die so verständig waren wie Daniel und andere, wie Daniel früher und dann später zu der Makkabäerzeit, die Verständigen des Volkes werden die vielen unterweisen, darüber werden sie unterliegen. Das heißt, sie werden getötet. Sie sterben den Märtyrertod. Nicht alle, aber viele. Werden unterliegen durch Schwert und Flamme, durch Gefangenschaft und Raub, Tage hindurch, also eine längere Zeit hindurch. Nun, es waren 3,5 Jahre. Von 168 bis Dezember 165 vor Christus. Vers 34. In ihrem Unterliegen, aber, also während sie verfolgt werden und getötet werden und so weiter, wird ihnen mit einer kleinen Hilfe geholfen werden. Immer wieder erleben sie die Hilfe Gottes. Es gab eine treue Truppe, die waren Verständige, die waren hielten am Wort Gottes fest und Gott hat sie deshalb gestärkt. Und sie konnten Siege davontragen. Wahrscheinlich ist es hier ein Hinweis auf die Makkabäerkämpfe. Und viele werden sich ihnen anschließen mit Heucheleien. Also in dieser ganzen Widerstandsbewegung der Makkabäer gab es auch solche, die schlussendlich sich den Juden, den Makkabäern angeschlossen haben, aber nicht ganzherzig. Die waren irgendwie halbherzig mit Heucheleien. Vers 35. Und von den Verständigen werden einige unterliegen und zu Fall kommen, oder etliche unterliegen und zu Fall kommen. Also in dem ganzen Kampf ist nicht so, dass alle Verständigen am Leben bleiben, alle, die treu sind. Nein, viele, viele werden hingerichtet. um sie zu läutern und zu reinigen und weiß zu machen, bis zur Zeit des Endes. Das heißt, der ganze Märtyrerkampf, der ganze Kampf der Märtyrer hilft dem ganzen Volk der Treuen, dass sie geläutert werden. Die einen sind tot, die können nicht mehr geläutert werden. Aber die, die jetzt das sehen, wie die einen sich mutig in den Tod geben, die tragen dazu bei, dass die anderen geläutert werden, dass die anderen Juden also erkennen, es ist wert, sich für die Sache Gottes einzusetzen. Also wir sehen hier, der Tod der Märtyrer hat positiven Einfluss auf die anderen Heiligen. Sie zu läutern und zu reinigen und weiß zu machen. Das heißt, sie reinigen sich von ihren Sünden, von ihren Kompromissen, die sie eingegangen hatten. Jetzt sehen sie durch das gute Vorbild der Märtyrer, jetzt sind sie ermutigt, doch noch klare Sachen mit Gott zu machen. Jetzt werden die Bewährten offenbar. Und das geht so bis zur Zeit des Endes. Das heißt, eine gewisse Zeit lang vergeht das, bis das Ende kommt. Denn es verzieht sich noch. Also es ist nicht so, dass sie die Makkabäer denken sollen, es wird gleich der Sieg errungen. Nein, es verzieht sich. Wir erfahren dann, es sind 1290 Tage, wie sich das hinzieht. Es verzieht sich noch bis zur festgesetzten Zeit. Das Ende ist noch nicht da. Fragen zu diesem Text?
Ich habe eine Frage. Wir betrachten jetzt das wie Vergangenheit. Also ja. Wir machen so einen Rückblick. Ja. Wären wir jetzt zu der Zeit und hätten das gleiche Wissen wie heute, dann könnten wir das in der Geschichte ändern. Also das ist eigentlich Gott bestimmt den Lauf der Geschichte.
Gott weiß den Lauf der Geschichte. Und weil er ihn weiß, konnte er ihnen detailliert Bericht geben im Daniel 11. Dass er alles bestimmt, sagt die Schrift nicht. Einiges bestimmt Gott schon. Zum Beispiel hat Gott bestimmt, dass sein Sohn sterben sollte für die Menschen. Das steht ja. Nach vorher gesehenem Ratschluss.
Aber wir wissen jetzt, was auf uns zukommt. Also wir haben die Daten, alles. Also die Geschehnisse, und wir würden jetzt Gott bitten, dass er das umlenken oder ändern.
Das würde aber Gott vorauswissen, oder? Das würde er wissen.
Aber die, das für mich ist, ich meine, so wie ich das verstehe, was ich mache, überlässt Gott, aber Gott sagt, diesen Weg musst du gehen, aber wie du dich verhältst, das ist meine Sache.
Richtig. Richtig.
Aber der Weg ist die Wahl.
Wenn ich nicht gehorche, gehe ich einen anderen Weg.
Und dann ist. Aber Gott hat den Weg
bestimmt. Die Bibel lehrt es nicht. Die Bibel lehrt nicht, dass sie festgelegt ist im Sinne von einer Bestimmung, sondern im Sinne von einem Vorherwissen. Gott wusste vorher um diese Kämpfe der Makkabäer. Das wusste er. Aber dennoch war es eine Sache der Makkabäer zu kämpfen. Und die haben, ist interessant, die Makkabäer haben Gott richtig verstanden. Die Makkabäer haben, als die Sache dann kam mit dem Antiochus, was haben sie gemacht? Sie haben nicht gesagt, ja, im Buch Daniel steht ja geschrieben, dass es so und so und so ist. Nicht, überhaupt nicht. Man hat die Situation gesehen, einige waren wirklich treu, wie dieser Mattathias, und hat mutig herausgetreten und hat diesen Widerstandskampf begonnen. Und viele waren bereit zu sterben, in den Tod zu gehen. Andere nicht, andere sind abgefallen. Wer die Geschichte versteht als Determiniertheit, das heißt als Vorherbestimmung, der wird gelähmt. Wenn alles vorherbestimmt ist, dann ist nichts mehr zu tun. Es läuft ja alles so ab, wie Gott es will. Das ist das, was ich meine. Die Bibel lehrt das nicht, dass alles vorherbestimmt ist. Die Bibel lehrt, dass Gott zwar das vorher weiß, aber es ist nichts bestimmt. Gott bestimmt nicht, was mit mir geschieht. Gott wartet auf Reaktion.
Ja, Vielleicht der Gedanke ergänzend, die Dinge geschehen, erfüllen sich. Die Frage ist nur, wo stehe ich, wenn sie sich erfüllen?
Genau, das ist sehr gut. Ja, gewisse Dinge erfüllen sich, aber jeder Einzelne muss ja doch entscheiden. Ja. Für uns ganz praktisch heute bedeutet das, dass wir heute, dass Gott wartet, was werden diese Christen tun? Werden sie einfach sagen, ah, es ist ja alles schon, es ist ja eh schon der Kampf verloren, wir lassen das alles laufen, es geht sowieso alles Bach ab. Oder werden sie treu sein dem Herrn und der Herr kann sie gewaltig gebrauchen in dem Kampf gegen ein gottloses Deutschland und der Herr kann sie verwenden, dass das Evangelium wieder aufwacht, wieder wach wird, wieder wirksam wird in Deutschland. Ich glaube, das ist ein falsches Denken, was viele Menschen haben, viele Christen haben heutzutage. Wir sammeln nur noch die Letzten, die Überbleibsel. Ja, nein, ist nichts.
Sollen wir sehen?
Ja.
Lehre mich glauben.
In Vers 34, Kapitel 11. In ihrem Unterliegen aber, also während sie verfolgt und getötet werden, wird ihnen mit einer kleinen Hilfe geholfen werden. Und viele werden sich ihnen anschließen mit Heucheleien und von den Verständigen, Vers 35, von den Verständigen werden etliche unterliegen, um sie zu läutern und zu reinigen und weiß zu machen, bis zur Zeit des Endes, denn es verzieht sich noch bis zur festgesetzten Zeit. Und jetzt kommen Details, Details über diesen Antiochus den Vierten, diesen König des Nordens. Manche Ausleger meinten in der Auslegungsgeschichte, ab Vers 36 ist plötzlich von einem anderen Menschen die Rede, der 2000 Jahre später lebt. Das geht nicht. Das kann nicht sein. Ja. Es ist dieselbe Person, derselbe König des Nordens. Es geht genau nahtlos weiter. Wieso sollte plötzlich jetzt ein Sprung sein von 2000 Jahren in die Zukunft oder 3000 Jahre in die Zukunft? Nein. Es geht immer noch, das würde jegliche Regel der Auslegung sprengen. Es geht immer noch um die gleiche Person. Und der König, es ist immer noch der König des Nordens, der Antiochus der Vierte. Und der König wird tun, was er will. Und er wird sich überheben und groß tun gegen alles, was Gott ist. Also hier wird gezeigt, dass er sich auch in religiöser Hinsicht also sehr frech erzeigt. Er nennt sich ja selber der erschienene Gott, Theos Epiphanes, ist der Beiname. Antiochus Theos Epiphanes, also der erscheinende Gott oder der erschienene Gott oder die Gottesoffenbarung. Ich bin die Gottesoffenbarung. Übrigens, manche, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe das gelesen, dass diese Zeus-Statue, die er gemacht hat, auf dem Brandopferaltar in Israel, die trug die Züge des Antiochus. Also es war ein Zeus mit Gesicht des Antiochus. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber das habe ich irgendwo gelesen. Wäre interessant, mal das zu verifizieren, wenn das stimmt, dann würde das genau das auch erhärten, dass er sich selber als einen Gott verehren lässt. Er handelt so, wie wenn er Gott wäre, heißt es. Ja. Und gegen den Gott der Götter wieder unerhörtes Reden. Das war ja das, er hat es gewagt, gegen Yahweh, den Gott Israels, sich zu erheben und Yahweh praktisch ins Angesicht zu schlagen und Yahweh das Opfer wegzunehmen, das regelmäßige tägliche Opfer. Er wird gelingen haben, bis der Zorn vollendet ist. Oder bis die Verfluchung vollendet ist. Der Zorn ist hier, das Wort Zorn bezieht sich auf Gottes Zorn über Israel. Gottes Zorngericht über das kompromissbereite Volk Israel. Er wird gelingen haben, bis der Zorn vollendet ist oder aus ist. Denn das Festbeschlossene vollzieht sich. Also Gott hat fest beschlossen, ein Gericht zu schicken, auch über diesen Antiochus. Gott hat gesehen, was dieser Antiochus tut und hat beschlossen, es wird ein Gericht geben. über ihn. Vers 37, und auf die Götter seiner Väter wird er nicht achten. Das ist nicht ganz klar, wer sind die Götter seiner Väter? Manche meinen, es bezieht sich darauf, dass der Gott seiner Väter war der Apollos, und den hat er auf die Seite gesetzt, und den Zeus hat er verehrt. Ich weiß es nicht, ob das stimmt. Ich habe jetzt keine Hintergrundinformation. Aber wenn das stimmt, dann würde es heißen, der Gott seiner Väter, das heißt, von seinen Vätern her wurde der Apollos verehrt, und er hat sich jetzt dem Zeus-Kult zugewandt. Übrigens, warum wurde der Apollos so, warum hat er so gekämpft für den Zeus? Der hat, als er in Rom war, der war ja einige Jahre in Rom, ich glaube 14 Jahre lang war der in Rom als Geisel, und in der Zeit hat er die römische Religion kennengelernt, die war ja dieselbe wie die griechische Religion, die haben nur andere Götternamen. Also der Zeus war der Jupiter, und der Ares, der Kriegsgott, war der Mars, und die Aphrodite war die Venus, und die Artemis war die Diana. Es waren alles die gleichen Götzen. Aber er hat da diesen Jupiter-Kult liebgewonnen. Und es könnte gut sein, dass er dort von der Zeit von Rom her, das hat er mitgenommen und hat den Götterkult seiner Väter verlassen und hat diesen Jupiter-Kult, sprich Zeus-Kult, so stark forciert. Es könnte sehr gut, dass das gemeint sein. Auf die Götter seiner Väter wird er nicht achten, noch auf das Begehrenswerte der Frauen. Der Ausdruck ist nicht ganz klar. Heißt das der Lieblingsgott der Frauen? Es gab ja damals einen Lieblingsgott der Frauen, der sogenannte Adonis-Kult oder Dionysis-Kult. Meint er das? Oder andere sagen, vielleicht ist der babylonische Tammuz-Kult gemeint, den er nicht achtet. Ich weiß es nicht. Manche Ausleger meinen, dass mit dem kostbaren Gut der Frauen, das bedeutet das, was Frauen an einem Mann attraktiv finden. Also er werde nicht darauf achten, auf das, was Frauen an einem Mann so schätzen, nämlich auf Tugendhaftigkeit und Zärtlichkeit und diese Dinge, das sei ihm alles egal, er will nur dem Krieg dienen. Das scheint mir am ehesten noch das zu sein, was am meisten passen könnte. Der Ausleger Barnes schreibt, Antiochos war unfähig zu ehrenhafter und reiner Liebe. Wenn man das große Ausmaß der Verderbtheit eines tyrannischen Menschen beschreiben möchte, kann man das nicht besser tun, als dass man sagt, dass ihm all das gleichgültig ist, was Frauen an einem tugendhaften Mann attraktiv finden. Da könnte Barnes schon recht haben. Ich müssen es einfach jetzt mal so stehen lassen. Auf das Begehrenswerte der Frauen wird er nicht achten, noch auf irgendeine Gottheit wird er achten. Denn er wird sich über alles erheben. Also in seinem Hochmut handelt er selbst so, wie wenn er Gott wäre. Echte Gottesfurcht kennt er nicht. Also dass er auf eine Gottheit achtet, in Gottesfurcht, wie man sich wirklich über einen Gott vor einem Gott fürchtet, das ist ihm fremd. Das kennt er nicht, sowas. Aber stattdessen wird er den Gott der Festungen ehren. Das ist der Kriegsgott, also den Krieg selber. Der Krieg ist sein Gott. Kriege hat er geführt, und er ist über alles drüber getrampelt. Also es war ihm alles egal. Hauptsache, ich gewinne, ich kann die Ägypter besiegen und die Juden hellenisieren. Das passt also sehr gut auf Antiochus. Ich habe hier bei mir stehen, den einzigen Gott, den er anbetet und anerkennt und ehrt, ist die Gewalt. Daher erreicht er seine Ziele und Vorhaben nicht durch Gerechtigkeit oder mit religiösen Regungen, sondern durch Waffengewalt. Der Gott, den er ehrt, ist der Kriegsgott. Er würde also nur solch einen Gott ehren, der ein passender Repräsentant einer solchen Einstellung ist. Also nur so einen Gott würde er ehren, der den Krieg will. Das passt sehr gut auf Antiochus. Der war nicht ein Mensch von Barmherzigkeit oder Gerechtigkeit oder sonst irgendwelchen Tugenden. Der Zeus-Kult war genau passend dafür, denn der Zeus als oberster Gott der Griechen regiert mit Gewalt. Also das ist ein Zug von Zeus, dass er brutal ist. Ja? Also das gehört in die griechische Mythologie. Zeus ist der brutale Hauptgott, ja? Der ist nicht ein liebender Gott. Das gibt's nicht bei den Griechen. Also bitte.
Aber wir sind doch jetzt bei den Griechen.
Ja.
Und wenn es heißt, er achtet nicht auf die Gottheit seiner Väter,
ja,
war der Zeus vorher überhaupt kein Gott der Griechen?
Nein, aber seine Väter haben wahrscheinlich den Apollos mehr verehrt als den Zeus. Den Zeus hat er lieb gewonnen in Rom. Diesen Jupiterkult. Also, seine Väter, das heißt also Antiochus III. Und die anderen Seleukidenherrscher, haben scheinbar nicht so, war nicht so mit dem Zeus-Kult verbunden. Er hat das ganz besonders gefördert. Da fehlt uns natürlich, es wäre interessant, oder? Wir müssten jetzt Geschichte kennen und wir müssten geschichtliche Fakten in der Hand haben über seinen Zeus-Kult. Aber ich habe das gelesen, dass er in Rom den Jupiter-Kult kennengelernt hat. Das ist sicher. Und dass er das, dass ihn das imponiert hat. Aber alles andere können wir nicht wissen.
Hier steht ja auch, dass im Bereich, dass er sich überhaupt gegen keinen Gott kümmert.
Ja, aber trotzdem hat er diesen Zeus, diesen Zeus hat er verwendet für seine Zwecke. Der wollte den Zeus-Kult einführen, dass die Juden von diesem wegkommen, von diesen jüdischen Traditionen. Also nicht, dass er Ehrfurcht hätte vor einem Zeus. Der war kein religiöser Mensch, der Antiochus.
Ja, ich habe deswegen gefragt, weil es kann ja sein, dass hier irgendwie falsche Bild war. Weil das jetzt auch schon wieder so geprägt ist. Bei den 38 steht ja dann, ich halte ein bisschen vor, dass er den Gottheit verehrt, die seine Väter nicht kannten. Das würde ja dann tatsächlich bedeuten, dass dieser Zeus dann jetzt für uns irgendwie so dieser Hauptverbindlichen ist, aber vielleicht würde das gar nicht wahr.
Naja, die griechischen Götter, die waren sowieso eine schwierige Sache, die haben ja gegeneinander gekämpft. Wie die Griechen zu ihren Göttern standen, ist ja nicht gleich wie das gleiche wie die Juden zu Gott. Das ist ja beim Juden zu Gott, das ist ja eine Sache der Ehrfurcht und des Lebens, das greift ja tief ins Leben ein, die Religion des Juden, wie bei uns ja auch, oder? Aber bei den griechischen Göttern, das ist einfach eine Philosophie. Die Götter, die leben da am Olymp und wenn's kracht und donnert, dann ist der Zeus zornig, oder? Und also so, das ist keine richtige Religion. Das ist eine Philosophie. Ja. Das ist überhaupt in diesem Götzenkult. Zum Beispiel, wie verehrt man den Bacchus, den Gott des Weines? Den verehrt man, indem man viel sauft. Ja? Also das Ganze ist eine irdische Religion. Ja? Vers 38, stattdessen wird er den Gott der Festungen ehren. Eine Gottheit, die seine Väter nicht kannten, wird er ehren, mit Gold und mit Silber und mit Edelstein und mit sonstigen Kostbarkeiten. Ich habe hier aufgeschrieben, als Antiochus seine erste Jugendzeit in Rom verbrachte, lernte er den Jupiterkult auf dem Kapitol kennen. Sein Anliegen war es dann, die Jupiteranbetung in Syrien einzuführen. Antiochus imitierte die Sitten und Bräuche der Römer bis ins Detail. Das ist nachzulesen bei Fragmente, wo das nachzulesen ist. Ich kann das hier nicht entziffern. Diod.sig.fragment 1665. Das sind irgendwelche, ich kann das nicht. Es gibt also Fragmente, die das klar beweisen, dass Antiochus die Sitten und Bräuche der Römer bis ins Detail imitierte. Das haben seine Väter nicht getan. Seine Väter waren ja nicht in Rom. Insofern passt das schon sehr wohl auf Antiochus. Er beabsichtigte, einen großen Tempel zu Ehren des Jupiter Capitolinus in Antiochia zu errichten, sagt Livius in Kapitel 60, Vers 20. Also, Geschichtsschreiber. Vers 39. Und mit Hilfe des fremden Gottes, also des Jupiter Zeus, wird er gegen die starken Festungen so verfahren, dass er denen, die ihm Anerkennung zollen, viel Ehre erweisen wird. Also den Leuten, die ihn anerkennen und in ihm zu willen sind, wird er wird er Gelder geben und Macht verleihen, Güter verleihen. Das ist möglicherweise auf die Situation auch in Israel angewandt, wo er ihm den Leuten Geld gegeben hat, die ihm in die Hand spielen. Und er wird ihnen Herrschaft verleihen über die vielen und wird Land zum Lohne austeilen. Hier sagt es wortwörtlich. Also hat ihnen Land versprochen und auch verteilt. Dann Vers 40 bis 45, jetzt kommen die drei letzten Unternehmungen des Antiochus und sein Ende. Zur Zeit des Endes, jetzt sind wir wirklich am Zeit des Endes, also jetzt ist wirklich das Ende des Antiochus und seines Reiches gekommen. Zur Zeit des Endes wird der König des Südens, bitteschön, wir sind immer noch bei in Ägypten, oder König des Südens, wir sind nicht 2000 Jahre in der Geschichte weiter oder für 3000 Jahre weiter. Nein, es geht immer noch um die gleiche Situation. Manche Ausleger meinen, hier ist der König des Südens, das ist das moderne Ägypten und das sind die Moslems und die kämpfen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Wir sind hier in der Geschichte des König des Südens, der König des Südens und der König des Nordens. Also wir müssen schon im Text bleiben. Zur Zeit des Endes wird der König des Südens, also der Ägypterkönig, das war dann Ptolemäus der Siebte, sich mit ihm stoßen. Also der wird ihn herausfordern. Stoßen ist hier wieder das Bild von zwei Tieren, die aufeinander mit den Hörnern aufeinander losrennen. Und der König des Nordens wird wie ein Wirbelwind gegen ihn heranstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen und wird in die Länder eindringen und sie überschwemmen und überfluten. Also es gibt noch einmal einen syrisch-ägyptischen Krieg, Vers 41, und er wird in das Land der Ziere kommen und viele unterliegen und kommen zu Fall, aber diese entkommen seiner Hand, Edom und Moab und die vornehmsten der Söhne Ammon. Und er streckt seine Hand aus nach den Ländern, auch das Land Ägypten entkommt nicht. Und er herrscht über Schätze an Gold und Silber und über alle Kostbarkeiten Ägyptens. Und Luviten und Kuschiten, das sind jetzt schon die angrenzenden Länder von Ägypten, das sind die Äthiopier und die Luviten, Libyen. Luviten und Kuschiten sind in seinem Gefolge, da erschrecken ihn Gerüchte von Osten und von Norden her und er zieht in großer Grimmglut aus, viele zu vernichten und an ihnen den Bann zu verstrecken und sein Palast gezählt, schlägt er auf zwischen dem Meer und dem Berg der heiligen Ziere und er kommt zu seinem Ende und es ist keiner da, der ihm helfe. Das ist parallel zu Kapitel 8 am Ende, er wird ohne Menschenhand umkommen. Also genau gleich der Tod jetzt, das ist der Tod des Antiochus. Nicht im Krieg kommt er um, sondern von Gott wird er erlegt. Jetzt schauen wir uns die Verse genauer an. Die sind ja ganz umstritten, wie Sie wahrscheinlich wissen. Worauf beziehen sich diese Verse? Die einen sagen, das sind jetzt doch eindeutig, bezieht sich auf den Antichristus. Von Antichristus ist aber hier keine Spur. Wieso denn Antichristus? Wir sind ja im Buch Daniel und es geht um König des Südens und König des Nordens. Und wir sind im Jahr 164 vor Christus, nicht 2000 Jahre in die Zukunft oder 3000. Gerhard Meyer sagt in seinem Kommentar in der Wuppertaler Studienbibel, eines steht fest, auf Antiochus den vierten treffen höchstens Splitter dieser Verse zu. Und er kommt zu dem Schluss, dass die Prophetie sich gar nicht um Antiochus handelt. Ich glaube, das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler in der Auslegung. Schauen wir uns das an. Es gibt übrigens genügend Ausleger in der Geschichte, wie Barnes, Ellicott, Stewart und Zöckler. Es sind auch einige Deutsche dabei. Zöckler ist ein deutscher Ausleger. Die hier ganz klar sagen, es bezieht sich alles auf Antiochus. Es gibt gar keinen Grund, das wegzugehen von der Deutung, dass es sich nicht um Antiochus handelt. Ich möchte hier ein bisschen euch jetzt mit hineinnehmen, damit ich möchte jetzt etwas vorlesen von einem Kommentar von Stewart, der geschrieben im Jahr 1850. Tatsächlich haben weder Appia noch Polybius, das sind griechische Geschichtsschreiber, noch Justin, das ist ein lateinischer Geschichtsschreiber, noch Livius, noch Josephus Flavius Einzelheiten über diesen letzten Krieg des Antiochus überliefert. Das heißt, alle die etwas überliefert haben aus dem Leben des Antiochus, haben da haben wir keine Berichte von diesem letzten syrischen, ägyptischen Krieg. Wen gibt es, der ihre syrischen Geschichtsberichte gelesen hat und nicht weiß, dass es nur Zusammenfassungen und Reststücke und Fragmente sind, die uns von jenen Schriftstellern bezüglich Antiochus erhalten geblieben sind? Also diese Schriftsteller, Polybius, Justin, Livius, Josephus Flavius, die haben, keiner von ihnen hat einen vollständigen Bericht über Antiochus. Das gibt es gar nicht. Also die ganze Geschichtsschreibung hat keinen vollständigen Bericht. Es sind nur Fragmente. Das heißt, jeder schreibt ein bisschen etwas. Aber sie haben keine, das, was wir uns ja wünschen würden, wäre, wir hätten jetzt einen außerbiblischen Bericht, wo das ganze Leben des Antiochus und alle seine Kriegszüge aufgezeichnet sind. Gibt es nicht. Das heißt, wer jetzt sagt, das bezieht sich nicht auf Antiochus, der argumentiert aus dem Schweigen heraus. Das heißt, er sagt, es bezieht sich deshalb nicht auf den Antiochus, weil der Livius und der Polybius und der Justin nichts von so einem Kriegszug berichten. Das ist zu wenig Argument. Nur weil die Geschichtsschreiber nichts berichten von dem letzten Kriegszug des Antiochus, heißt das nicht, dass er nicht einen letzten Kriegszug noch geführt haben kann gegen Ägypten. Vor allem, wenn die Bibel es uns sagt. Und da kann man nicht einfach hergehen und sagen, nein, die Geschichtsschreiber sagen uns, er hat keinen letzten Kriegszug gegen Ägypten geführt, folgedessen kann das, was hier in der Bibel steht, kann sich nicht auf Antiochus beziehen. Das ist zu schnell gesagt. Das darf man nicht. So schnell darf man nicht in der Auslegung umgehen. Ich möchte hier einiges noch zitieren. Die Weissagung von Daniel 11 nötigt uns keinesfalls anzunehmen, dass diese letzten Verse, sich nicht auf Antiochus beziehen sollten. Moses Stuart stellt in seinem Kommentar die Frage, warum sollten wir dieses Zeugnis ablehnen? Es steht gar nicht alleine. Hieronymus bezieht sich auf einen gewissen Porphyrius, der schrieb, dass sich die Verse 40 bis 43 auf den letzten Krieg des Antiochus gegen Ende seines Lebens beziehen. Also Porphyrius war ein Schriftsteller der damaligen Zeit, der die Bibel kannte, also der das Danielbuch kannte, und der sagt, diese Verse beziehen sich auf die letzte Phase des Lebens von Antiochus. Das heißt, wir haben auch so, der war kein Christ, war ein weltlicher Geschichtsschreiber, der sagt, das Danielbuch ist ein weltliches Buch, das ist im Nachhinein geschrieben worden, sagt dieser Porphyrius. Und er glaubt nichts von Prophetie, aber er weiß, dass das, was hier geschrieben ist über Antiochus, das trifft so mit der Geschichte überein, das kann gar nicht Prophetie sein, sagt er. Weil so genau, er glaubt ja nicht, dass es Prophetie gibt. Er glaubt ja nicht an eine Prophetie. Also kann es keine Prophetie sein, folgendes ist im Nachhinein geschrieben worden. Und das ist ja einer aus dem vorchristlichen Jahrhundert, ich glaube aus dem dritten Jahrhundert, aus dieser Zeit heraus, ich muss schauen, wann er geschrieben hat. Aber dieser Porphyrius bestätigt, dass diese Sachen auf den Antiochus gegen Ende seines Lebens zutreffen. Jetzt kommt Stuart und berichtet Hieronymus, schreibt über den Bericht von Hieronymus. Ja.
Wir sind doch aber gerade im Jahr 160 oder so vor Christus, also im ersten, zweiten Jahrhundert vor Christus.
164 vor Christus, ja.
Und Sie haben gerade gesagt, dass der Geschichtsschreiber aus dem dritten Jahrhundert vor Christus.
Er hat mich gerade korrigiert. Ich sage, das kann nicht sein, das dritte Jahrhundert. Er sagt, irgendwann aus dieser Zeit. Ich muss nachschauen, wann der Porphyrius gelebt hat. Das können wir leicht, wenn wir ins Internet gehen. Aber Porphyrius schrieb über das Buch Daniel. Und er sagte, dass das Buch Daniel im Nachhinein geschrieben wurde. Das heißt also, das muss aus dieser Zeit sein, später, nachdem Antiochus schon gestorben war. Vielleicht können wir das noch untersuchen, wann Porphyrius geschrieben hat. Also, Hieronymus schrieb ungefähr im 5. Jahrhundert, wenn ich richtig bin. Hieronymus schreibt, Antiochus kämpfte im 11. Jahr seiner Herrschaft, das heißt im Jahr 165, gegen Ptolemaios Philometer, dem Sohn seiner Schwester, der, als er erfuhr, dass Antiochus käme, viele Tausende von Truppen sammelte, aber Antiochus durchzog mit Wagen, Reitern und einer zahlreichen Kriegsflotte wie ein Sturm viele Länder und verwüstete beim Durchzug alles, was er antraf. Und er kam nach Judäa und befestigte dort aus den Ruinen der Stadtmauern einen Turm. Danach zog er weiter nach Ägypten. Also Hieronymus bestätigt eigentlich genau diese Verse, dass sich das auf Antiochus bezieht. Also wir haben in der Geschichte der alten Auslegung, haben wir auch schon Ausleger, die klar sich dazu stellen, dass das nicht sich auf die Zukunft bezieht irgendwann, sondern dass es auf damals auf Antiochus bezogen ist. Der Ausleger Stuart schreibt, warum sollte die Bestätigung des Berichtes über den letzten Ägyptenfeldzug durch Porphyrius und durch Hieronymus nicht ausreichen, um Daniel 11 als historisch anzuerkennen? Schauen wir uns zuerst mal den Text an, gehen wir jetzt Vers für Vers durch und dann können wir selber unseren Schluss ziehen. Also zur Zeit des Endes, Zeit des Endes wird schon definiert, das ist die Zeit von Antiochus, seinem Ende und von Antiochus Tod und damit dem Verfall des Syrischen Reiches. Zur Zeit des Endes wird der König des Südens sich mit dem König des Nordens stoßen, also ein Angriff, eine Herausforderung und ein Angriff. Der König des Nordens wird wie ein Wirbelwind gegen ihn heranstürmen. Mit Wagen, Reitern, vielen Schiffen wird in Länder eindringen und sie überschwemmen und überfluten. In dem Makkabäerbuch, 1. Makkabäer 3, Vers 27 bis 39, heißt es, dass Antiochus in Geldnot war. Und ein Ausleger namens Kyle Delitzsch, er sagt, wenn Antiochus so große Geldnot hatte, kann er doch gar keine Mittel gehabt haben, um mit so viel Schiffen und Reitern gegen die Ägypter zu ziehen. Ja. In Makkabäer 3 steht, das Heer des Antiochus hatte er aufgeteilt in zwei Hälften und die eine Hälfte waren 47.000 Soldaten. Also die 47.000 Soldaten, die bekam der Lysias und die andere Hälfte bekam der Antiochus. Wir waren dann auch über 40.000 Soldaten. Das heißt, Antiochus hatte ein Heer von über 80.000 Soldaten zu dem Zeitpunkt. Und 80.000 Soldaten ist ein großes Heer. Also man kann nicht sagen, das passt nicht auf Antiochus, der hatte gar kein Geld mehr, da kann er nicht mehr 80.000 Soldaten gehabt haben. Wieso nicht? Das Makkabäerbuch bestätigt, dass er zu der Zeit 80.000 Soldaten hatte. Ich lese das vor, Makkabäer 3, Vers 34, Entschuldigung. Makkabäer 3, 34. Zugleich übergab er, Antiochus, dem Lysias, ihm die Hälfte des Kriegsheeres sowie die Elefanten und gab ihm Aufschluss über alle seine Pläne, und zwar besonders hinsichtlich der Bewohner von Judäa und Jerusalem. Er solle ein Heer gegen sie entsenden, um die Macht der Israeliten und was von Jerusalem noch übrig war, völlig auszurotten. Vers 37. Der König selbst nahm hierauf die andere Hälfte des Heeres und brach von seiner Residenz Antiochien im Jahre 147, das ist das, also nach seleukidischer Rechnung, das ist das Jahr 165 vor Christus, brach auf und ging über den Euphratstrom und durchzog die oberen Länder, also die Landschaften von Persien. Vers 39, Lysias sandte 40 Mann zu Fuß und 40.000 Mann zu Fuß und 7.000 Reiter, die sollten ins jüdische Land ziehen, um es nach dem Befehl des Königs zu verheeren. Also die Hälfte des Heeres besteht schon aus 40.000 Mann zu Fuß und aus 7.000 Reitern. Das heißt, wenn die Hälfte des Heeres so viel war, dann hatte der, und Antiochus die andere Hälfte des Heeres hatte, dann hat er mindestens 80.000 Soldaten. Und mit 80.000 Soldaten, das genügt, um einen großen Krieg gegen Ägypten zu führen. Also das ist das Argument, dass er kein Geld mehr hatte, das heißt gar nichts. Er hatte Soldaten und er hatte Elefanten. Vers 41, er wird in das Land der Zierde kommen, also wir sind jetzt bei dem Kriegszug, er kommt in die Länder, überschwemmt und überflutet mit diesen fast 100.000 Soldaten, und er wird in das Land der Zierde kommen, Vers 41. Er durchzieht offensichtlich Palästina. Es steht nicht da, was hier geschieht. Es ist offensichtlich nicht so blutig wie vorher. Der Grund ist offensichtlich, das Land war ja schon unterworfen. Und er hat ja schon überall seine Regierung, seine Leute. Außerdem hat er viele Anhänger von den Juden, viele abgefallene Juden waren schon auf seiner Seite. Er geht also durch das Land der Zierde, da ist alles schon unterworfen. Und dann heißt es, Vers 41, und viele unterliegen und kommen zu Fall, aber diese entkommen seiner Hand, Edom, Moab und die vornehmsten der Söhne Ammons. Also die Edomiter, die Moabiter und die Ammoniter werden erwähnt, als solche, die er verschont. Und man fragt sich, wieso werden die verschont? Wieso entkommen die Edomiter und die Moabiter und die Ammoniter? Die Ausleger schreiben, weil sie zum ägyptischen Herrschaftsgebiet gehörten. Zu jener Zeit waren sie keine eigenständigen Völker mit eigenen Ländern. Sie wären wohl von Antiochus überrannt worden, hätten ihre Gebiete auf dem Wege gelegen, wo er durchgezogen ist. Weil sie aber östlich davon wohnten, konnten sie entkommen. Das heißt, die lagen nicht auf der Strecke, wo er wollte, und er war dran, Ägypten zu unterwerfen. Und die waren ohnehin unter ägyptischer Oberhoheit. Also sie, die lässt er links liegen, kommt direkt nach Ägypten. Und Vers 42, und er streckt seine Hand nach den Ländern aus, also nach diesen Ländern, durch die er zieht, wenn er runterzieht nach Ägypten. Und auch das Land Ägypten entkommt nicht. Die Invasion hat also Erfolg. Er unterwirft Ägypten, Vers 43, und er, der König des Nordens, der Antiochus, herrscht über Schätze an Gold und Silber und über alle Kostbarkeiten Ägyptens. Also, er holt sich Geld von Ägypten. Die Schätze von Ägypten, das wollte er ja haben, der brauchte ja Geld, hat er sich geholt. Vers 43, und Leviten und Kuschiten sind in seinem Gefolge, also Libyer und Äthiopier, die südlich von Ägypten waren, sowieso dem ägyptischen Herrschaftsgebiet unterworfen, die kommen automatisch in seinen Besitz. Und Vers 44, da erschrecken ihn Gerüchte vom Osten und vom Norden her. Und er zieht in großer Grimmglut aus, um viele zu vernichten und an ihnen den Bann zu vollstrecken. Also während er jetzt in Ägypten war, das unterworfen hat, sich Geld geholt hat, kommt jetzt ein Gerücht aus dem Osten und aus dem Norden, dass er schnell gebraucht wird. Irgendwas ist los, ja. Also während er beabsichtigt, jetzt da durchzuziehen nach Ägypten und von Ägypten wieder nach Judäa zu ziehen, da erreichen ihnen Nachrichten. Was sind das für Nachrichten? Tacitus sagt und Appias sagen, also Geschichtsschreiber sagen, dass zur damaligen Zeit die Parther im Osten und die Armenier im Norden gegen Antiochus rebellierten und ihm die Tributzahlungen verweigerten. Also hier haben wir Geschichtsberichte, dass das tatsächlich so war. Bei Tacitus im 5. Buch, Vers 8, 5. Kapitel, Vers 8 und bei Appias im 100. Kapitel, Vers 45 und bei 1. Makkabäer 3, Vers 37, da heißt es, dass er das halbe Heer nahm und zum Euphratstrom zieht und die oberen Länder durchzieht. Das heißt, er zieht jetzt also in den Norden und in den Osten. Armenien konnte er schnell unterwerfen. Von da an marschiert er nach Elymais, um seinen Finanzhaushalt durch Ausrauben des dortigen Tempels wieder aufzufrischen. Das haben wir schon einmal gehört. Er zieht also nach Richtung dieses persische Land, nach Elymais. Dort ist ein ganz, ganz reicher Tempel. Er will sich das Geld holen aus dem Tempel. Aber er wird dort zurückgeschlagen und daraufhin wird er krank und stirbt. In der Zeit aber sind seine Palastgezelte schon aufgeschlagen in Israel. Mit dem halben Heer. Lysias, die Hälfte des Heeres genommen und ist in Israel. Das heißt, die Palastgezelte des Königs sind in Israel. Er selber zieht schnell in den Osten, will sich das Geld holen, stirbt. Und jetzt haben die Makkabäer den Sieg errungen über Lysias. Es passt genau. Seine Palastgezelte hat er aufgeschlagen in Israel, um einen letzten Schlag gegen Israel zu führen, gegen die Makkabäer. Er selbst ist aber weg, seine Zelte sind da, er selbst stirbt, ohne Menschenhand, an einer Krankheit, und Lysias kämpft gegen die Makkabäer und verliert. Makkabäer besiegen den Lysias. Also das ist alles geschichtlich durchaus drinnen. Das ist überhaupt kein Problem, dass dieses auf sich nicht auf Antiochus beziehen sollte. Makkabäer 6, ich lese das vor. Makkabäer 6, Vers 1. Das ist nicht bei euch dabei. 1. Makkabäer 6 habt ihr nicht mehr dabei. Als er Antiochus nun vernahm, dass Elymais in Persien eine durch ihren Reichtum, durch Silber und Gold berühmte Stadt sei und dass sich dort ein überaus reicher Tempel mit goldenen Rüstungen und Panzern und anderen Waffen befinde, die der mazedonische König Alexander, der Sohn Philipps, der erste König von Griechenland, dort niedergelegt habe, zog er hin und suchte die Stadt zu erobern und zu plündern. Aber es gelang ihm nicht, weil die Sache den Stadtbewohnern kund geworden war. Sie traten ihm also mit den Waffen in der Hand entgegen und er musste die Flucht ergreifen und zu seinem großen Leidwesen von dort wieder abziehen, um nach Babylon zurückzukehren. Da kam ein Bote zu ihm nach Persien mit der Meldung, dass seine Heere, die ins jüdische Land geschickt worden waren, in die Flucht geschlagen seien und auch Lysias, der an der Spitze einer starken Heeresmacht ins Feld gezogen war, sei von ihnen geschlagen worden. Die Juden aber seien durch die Waffen und den Kriegsbedarf und die reiche Beute, die sie den besiegten Heeren abgenommen hätten, stark geworden, hätten auch den scheußlichen Gräuel, den der König auf den Altar in Jerusalem aufgestellt habe, wieder entfernt und das Heiligtum wie früher mit hohen Mauern umgeben und ebenso auch seine Stadt Petsura. Als der König diesen Bericht vernahm, erschrak er sehr und wurde tief erschüttert, und er musste sich zu Bett legen und verfiel vor Kummer in eine Krankheit, weil die Dinge nicht nach seinem Wunsch verlaufen waren. Makkabäerbücher bestätigen hier diesen Tod des Antiochus. Er an dieser Krankheit starb er dann. Vers 16, hierauf starb der König Antiochus. Also das passt genau auf das zu, was in Daniel 11 steht. Vers 45, sein Palastgezelt schlägt er auf zwischen dem Meer und dem Berg der Zierde. Das Palastgezelt hat er aufgeschlagen. Dass er selber nicht mehr da ist, inzwischen schon nach Persien gezogen ist, das steht nicht im Text. Aber es steht auch nicht da, dass er selber da gewartet hat in Judäa. Weder das eine noch das andere kann man belegen. Aber die anderen Stellen, Makkabäerbuch und auch Tacitus, belegen, dass er nach Persien gezogen ist und dass er dann dort gestorben ist. Also von daher, er kommt zu seinem Ende. Wo steht nicht da? Steht nicht da, dass er in Israel zu seinem Ende kommt. Und er kommt zu seinem Ende und es ist keiner da, der ihm helfe. Dort, wo er gestorben ist, war niemand, der ihm helfen konnte. Er starb an der Krankheit. Also es passt haargenau. Sind dazu Fragen?
Dass die Makkabäerbriefe geschichtlich nicht so anerkannt sind. Ist dir bekannt, warum das so ist? Weil sie so jüdisch sind? Oder weil die werden ja als Geschichtsschreiber nicht richtig?
Ja, sie verherrlichen halt das Jüdische. Die Juden werden schon verherrlicht. Und die Märtyrer, die da gestorben sind für die Sache der Juden. Klar, aber wir dürfen deshalb nicht alles verwerfen, was dort an geschichtlichen Fakten geschrieben ist. Sicher sind da Übertreibungen auch an Zahlen und so weiter.
Also die Hälfte dann 12, nur zur Information, ja? Wenn du zum Ende bist mit dem Thema, dann können wir hier ein schönes Aussehen machen.
Gut. Passt sehr gut. Betet hier noch jemand von uns und als Abschluss? Wir können am Nachmittag noch ein bisschen drüber reden, vielleicht sind noch Fragen da oder Gedanken zu diesem Tod des Antiochus, dem letzten Kriegszug des Antiochus.